Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne, der Podcast für mehr Frauen auf beruflichen Bühnen und für mehr weibliche Redekunst. Ich spreche heute mit einer Frau, die so vieles ist. Expertin für klares und selbstbewusstes Sprechen, Stimmtrainerin, promovierte Phonetikerin, Business-Trainerin und Coach, internationale Keynote-Speakerin und eine Frau, die uns allen zuruft, Speak Up and Shine. So heißt ihr neues Buch. Und genau darüber wollen wir sprechen. Ich freue mich sehr, Dr. Monika Hein. Hallo Monika.
Ja, hallo. Schön hier zu sein.
Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich habe dich schon eben anmoderiert als eine Frau, die so vieles ist und vor allen Dingen eine Frau, die zu uns Frauen ruft, Speak Up and Shine. So heißt dein Buch. Du wolltest eigentlich nie ein Buch für Frauen schreiben. Warum war jetzt die richtige Zeit?
Es war einfach Zeit. Ich habe gemerkt, dass ich mit meinen weiblichen Coaches einfach immer wieder an bestimmte Grenzen stoße. Und diese Grenzen heißen nicht Stimmtechnik oder mangelnde Stimmtechnik. Und insofern ist es tatsächlich so eine Frage von Sprechmut, von ja, sich wirklich trauen, die Stimme zu erheben. Und deswegen war es tatsächlich ja Zeit, dieses Buch zu schreiben. Es war mir ein inneres Bedürfnis und es hat so unglaublich viel Spaß gemacht, für diese Frauen zu schreiben.
Du gehst auch in ganz verschiedene Themen rein, sprechen wir gleich drüber. Ich würde aber gerne noch mal ein bisschen was über dich hören. Dieses so vieles, das macht es ja dann auch manchmal, also Menschen mögen gerne Menschen in Schubladen packen. Und jetzt hast du ziemlich viele geöffnet. Womit beschäftigst du dich gerade am meisten? Was ist das, wo vielleicht die Kunden auch am meisten herkommen, was so deine tägliche Arbeit ist?
Also tatsächlich das Zentrum meiner Arbeit ist die menschliche Stimme. Also was können wir tun, damit die Stimme kräftiger wird, dass wir uns besser hörbar machen können, dass die Stimme im Körper sitzt und all diese technisch-handwerklichen Sachen, würde ich mal sagen. Daher komme ich auch. Also ich habe angefangen, Schauspielerinnen und Schauspieler auszubilden, Sängerinnen und Sänger, und habe damit im künstlerischen Bereich Coachings gegeben, damit die Stimme auf der Bühne trägt und belastbar ist. Das war so der Kern, von dem ich kam. Und darunter verorten mich auch die meisten Menschen. So. Und was ich dann am Tag so mache, das ist manchmal was anderes. Oder Menschen wundern sich und sagen, huch, das machst du auch. Und insofern ist es tatsächlich ein bisschen breiter gefächert. Und ich fasse das mittlerweile unter dem Oberthema persönliche Präsenz zusammen. Weil wir präsent sein können auf so viele Arten. Das muss nicht immer laut sein, sondern es gibt eine Facette von uns als Menschen, wie wir wirklich mitkriegen, was passiert. Wir kriegen uns selber mit, wir kriegen andere mit, wir gehen in einen guten Kontakt und dazu gehört eben auch die Stimme.
War das dann auch der Grund, warum du dann noch eine Coaching-Ausbildung gemacht hast? Also, dass du gesagt hast, ich komme von der Stimme und merke, da ist so viel mehr, so wie du es eben schon gesagt hast?
Ja, das war einer der Gründe. Ich bin aber auch einfach so ein sehr neugieriger Mensch, ich sage mal Weiterbildungsjunkie. Ich habe einfach immer wieder Bock, verschiedene Blickwinkel auf ein und dasselbe Thema zu lenken. Und in der Tat, als ich damals meine Coach-Ausbildung gemacht habe, war es so ein Gefühl von, ja, ich weiß ganz viel über Bühne, ich weiß ganz viel über die Arbeit mit Schauspielerinnen und Schauspielern. Und da zu gucken, wie kann ich noch mehr Seele da reinbringen, wie kann ich mehr Tiefe reinbringen, weil die Stimme aus meiner Sicht nicht bei den Stimmlippen anfängt, sondern viel früher. Und deswegen, ja, die Sehnsucht nach Tiefe und Begegnung war im Grunde genommen das Motiv, mich immer weiterzubilden.
Jetzt sehen wir dich ja nicht, wir hören dich nur und ich höre eine wunderschöne Stimme. Und dann kommt natürlich für mich direkt die Frage, hattest du die schon immer? Oder wie viel davon ist Ausbildung, von so wie wir dich jetzt sprechen hören?
Erstmal möchte ich das zurückgeben. Dankeschön. Ich höre dir auch super gerne zu. Und ja, ich glaube, es ist so eine Mischung. Also ich komme aus einer Musikerfamilie, das heißt, wir sind schon immer gesangs- und musikaffin gewesen von klein auf. Und ich glaube, da meine Mutter auch als Sängerin ausgebildet ist, kommt da schon so eine Art Veranlagung mit rein. und dann aber natürlich viel Ausbildung. Und ich glaube, ich habe mich selber sehr stark ausgebildet in den Jahren, als ich Schauspielerinnen und Schauspieler ausgebildet habe, weil ich dann so viel vorgemacht habe. Den ganzen Tag 3 Klassen hintereinander, 15 Leute. Und irgendwann habe ich gemerkt, komme ich selber in so einen Groove, ne? Wenn du es immer wieder vormachst und immer wieder zeigst und immer wieder klarer wirst, die Ideen, die du hast für die eigene Stimme und für die Stimmen anderer, ja, das hat eine Wirkung. Und die hat sich eines Tages bei mir gezeigt, das war sehr witzig. Ich habe meine Mailbox neu besprochen und meiner alten Stimme von vor Jahren zuvor zugehört und dachte, ach du Schreck, so höre ich mich gar nicht mehr an. Und das war ein sehr spannender Moment, wie ich dann auf einmal merkte, dass meine Stimme sich doch sehr entwickelt und verändert hat. Und so eine Entwicklung geht ein Leben lang. Also es wird immer wieder neue Facetten geben, die ich auch an mir entdecke und dann eben auch an meinen Menschen, mit denen ich arbeiten darf.
Jetzt hast du, was man ja auch hört, ist diese Präsenz in der Stimme. Und damit beschäftigst du dich ja auch. Was würdest du da sagen? Wie hat sich das bei dir entwickelt? War das auch eine Typfrage oder ist es auch so ein Werdeprozess?
Auch wieder beides, glaube ich. Also ich bin schon, glaube ich, ein sehr mitteilsamer Mensch. Insofern, ich mag das gerne. Ich mag gerne den Austausch mit Menschen, mag gerne sprechen, mag gerne socializen. Und gleichzeitig ist es natürlich eine Frage der eigenen Mitausbildung wiederum mit Menschen und das auf der Bühne stehen. Also man lernt irgendwann, oder ich habe gelernt, der eigenen Stimme auch Aufmerksamkeit zu schenken, während ich spreche. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, weil es natürlich auch ablenken kann vom Inhalt. Aber ich kann auf eine Art mir selber zuhören und weiß dann, okay, dieser Satz, der muss jetzt mal ein Ende finden. Und dann finde ich eben den Punkt beim Sprechen oder den Atem oder wie auch immer und achte darauf, dass meine Aussprache so einigermaßen sitzt. Die muss nicht perfekt sein, das ist sie auch nicht, aber dann wirklich so eine kleine zweite Schiene zu haben, wo wir uns selber wahrnehmen können, wo wir uns spüren können, die eigenen Resonanzen spüren können. Und das ist für mich so ein Teil des Prozesses. Je besser ich das kann, desto besser kann ich meine Stimme steuern.
Dann kommen wir vielleicht auch noch auf den Punkt Keynote Speaking. Du bist ja auch Keynote Speakerin. Was hältst du für Vorträge? Was sind da deine Themen?
Also natürlich ganz vorrangig das Thema Stimme und die Bewusstheit über dieses großartige Instrument, das wir in der Kehle mit uns herumtragen, jeden einzelnen Tag und jeden einzelnen Moment. Und das ist so schön, wenn Menschen das mitkriegen, dass sie sagen, boah, ich habe ja richtig Potenzial mit meiner Stimme, Situationen zu verändern und wirklich ja Einfluss zu nehmen, Situationen zu deeskalieren oder mich wirklich bestimmt hörbar zu machen, solche Sachen. Also das sind meine Vorträge erstmal vorrangig. Und dann geht es in Themen der persönlichen Präsenz, zum Beispiel das Thema Empathie. Da fragen mich viele, was hat denn das mit Stimme zu tun? Und für mich hat das ganz viel mit Stimme zu tun. Weil wenn ich eine starke Stimme habe, aber gar nicht richtig weiß, wann ich wie welchen Ton einsetze, dann nützt die beste Stimmtechnik leider auch nichts. Und deswegen brauche ich Einfühlung, wann ist welcher Ton angemessen und wie trete ich wem stimmlich gegenüber. So. Und deswegen ist Empathie ein weiteres Thema, was sich immer um mein Thema rankt. Ja. Und dann eben Sprechmut, Selbstwert, das sind Themen, die sich darum ranken. Also man kann sich vorstellen, Stimme ist in der Mitte und dann rankt sich das in alle möglichen Seitenäste aus.
Und da kommen wir ja auch direkt zu deinem Buch, weil da ist mir nämlich auch aufgefallen beim Lesen, dass es gar nicht per se um die Stimme und Stimmtraining geht, sondern um so viel Facetten, die du ja dann auch da aufdröselst. Und das erste Kapitel hat ja auch diesen Obertitel Leise sein ist out. Und du hast es eben ja auch, als du vorgestellt hast, gesagt, dass es nicht nur um Stimme geht, sondern um Präsenz und um Stimme erheben. Mhm. Was ist dir da wichtig? Was ist dir aufgefallen?
Mir ist aufgefallen, dass Frauen sich zu oft zurückhalten und dass Frauen sich nicht beteiligen aus den falschen Gründen. Und die richtigen Gründe könnte man jetzt sagen, na klar, keiner muss immer laut sein und es gibt introvertierte Menschen, total richtig und wichtig. Also keiner muss die ganze Zeit den Mund aufreißen und laut sein. Gleichzeitig die falschen Gründe sind Angst und Scham. Und wenn ich Angst vor Konflikten habe, dann mache ich meinen Mund nicht auf. Oder wenn ich mich schäme, weil ich das nicht gut genug finde, was ich da mache, dann mache ich den Mund auch nicht auf. Und das sind für mich die Hauptgründe, warum leise sein out ist aus diesen falschen Gründen. Und denen versuche ich in meinem Buch auf den Grund zu gehen und ein bisschen die Tür aufzustoßen zu mehr Sprechmut, auch wenn ich gerade vielleicht ängstlich bin, auch wenn ich gerade den Eindruck habe, oh, so richtig weiß ich auch noch nicht, was ich da verzapfe. Das ist eine Frage des Muts, dass wir auch das Denken, mit dem Denken das Sprechen entwickeln und mehr wirklich auf die Bühne oder eben in den Raum schallen mit unserer Stimme. Und da, ja, braucht es einfach manchmal noch einen Anstoß mehr.
Warum haben manche Menschen Schwierigkeiten, laut zu werden? Ich sage jetzt an der Stelle, naja, das Buch bezieht sich auf die Frauen, aber du hast ja eben gesagt, Extrovertierte, Introvertierte, das sind erstmal alle Geschlechter gemeint. Warum gibt es Menschen, warum halten die sich zurück? Manchmal denke ich auch, also du sprudelst ja auch. Ich glaube, wenn wir uns beide treffen würden, würde es sehr viel sprudeln. Und dann denke ich manchmal über mich zum Beispiel, ich denke ja auch so viel. Und weil ich so viel denke, muss ich so viel reden. Aber was fällt dir auf bei denen, die sicherlich auch all das denken und ja, nicht laut werden? Oder laut, ne, auch einfach gar nicht sagen, was sie möchten.
Ja, genau. Dieses laut können wir mal in Tüdelchen setzen für heute. Also laut heißt für mich dann einfach wirklich in Erscheinung zu treten und in die Präsenz, in die eigene Präsenz zu treten und das sehr bewusst. Und ja, ich habe Frauen erlebt, die unglaublich gut ausgebildet sind und unglaublich stark in ihrer Kompetenz, aber dennoch, ich nenne das mal provokant, auf ihrer Blume sitzen bleiben und dann nichts sagen, das ganze Meeting. Und dann sind diejenigen, die irgendwie mutiger dabei sind oder die einfach, ja, sagen wir, die Klappe ein bisschen mehr aufreißen, sind diejenigen, die die coolen Projekte abgreifen. Und das hat mich irgendwann so geärgert. Und habe so gedacht, das kann doch nicht angehen, dass wir so gute, so toll ausgebildete Frauen haben und die aber die Klappe nicht aufmachen. Jetzt hast du aber zu Recht nach allen Geschlechtern gefragt. Und tatsächlich betrifft es erstmal Menschen. Ich lade auch niemanden aus meiner Arbeit. Gesellschaftlich betrachtet ist es allerdings, und da glaube ich, sind wir einer Meinung, da doch vielleicht noch ein Ungleichgewicht. Und ich beobachte das einfach, dass da doch irgendwie wir noch diesen unbewussten Voreingenommenheiten gegenüberstehen, dass Frauen dann die empathischen, ruhigen sind und emotionalen vielleicht und die Männer die handlungsstarken und irgendwie und alles dazwischen. Also, und ich glaube, wir müssen uns lösen von diesen Denkweisen. Und deswegen möchte ich eigentlich mit dem Buch diese Lücke schließen und zu sagen, wir können beides sein. Ich kann handlungsstark und emotional sein. Ich kann empathisch und laut sein. Und also all diese Dinge, dass wir das auflösen und aufweichen und dann uns als Menschen begegnen mit unseren Kompetenzen, mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen. Und natürlich ist auch jeder Mann und alle anderen Geschlechter dazu eingeladen, dieses Buch zu lesen und sich auch wiederzufinden und zu sagen, hey, stimmt, das geht auch mich an. Nur der gesellschaftliche Ruf, den ich wahrgenommen habe, der betrifft eben dann doch eher Frauen und weiblich gelesene Menschen.
Und jetzt bist du ja, wenn das deine Coaches sind, dann kannst du ja intensiver dich auch mit Gründen beschäftigen, warum diese Frauen Angst haben. Was werden denn für Gründe genannt, dass sie so Ängste haben? Dass sie auf der Blume sitzen.
Ja, auf der Blume sitzen bleiben, so ganz gemütlich. Einer Coachie habe ich das mal gesagt, spring mal runter von deiner Blume. Es ist zwar schön da, aber wir müssen fliegen. Und ja, warum? Es ist viel die Angst vor Ablehnung. Es ist viel die Angst davor, einen Fehler zu begehen. Es ist die Angst davor, irgendwie schlecht dazustehen. Also am Ende immer wieder auch Selbstwert, Themen, dass Menschen oder gerade Frauen denken, wenn ich was Falsches sage, dann denken die alle von mir, ich bin dumm oder sowas. Also das liegt nicht sofort auf der Hand oder oben auf, dass wir das denken, aber das Unterbewusste hat eben diese Programmierung schon fast. Ja. Und manchmal ist es einfach im Weg. Ja. Und wenn ich dann tiefer frage, was ist denn der Grund? Warum beteiligst du dich eben nicht im Meeting? Und dann kommt nach viel Angeln und nach viel Fragen dann doch irgendwie raus, ich habe einfach Angst, dass die mich dann für nicht kompetent halten. Und das hält viele zurück. Und ich glaube, da sind, wenn wir die Schubladen jetzt so lassen wollen, mit handlungsstärker oder emotionaler, sind Männer manchmal einfach mutiger. Das finde ich auch total cool. Ja, es ist einfach auch in Ordnung, dass wir einen Fehler machen. Das gehört zum kreativen Prozess dazu. Und diese Risikobereitschaft, auch mal daneben zu greifen und auch mal zu sagen, ja, egal, ja, es hat uns weitergebracht. Ich habe eine blöde Idee gesagt und daraufhin fiel einem anderen Menschen ein, ah, guck mal, das nicht, aber lass uns mal dahin denken. Das heißt, beizutragen, wirklich beizutragen mit dem Risiko, das könnte auch schief gehen. Und da sind Frauen nicht sehr mutig, habe ich den Eindruck, oder oft nicht sehr mutig, weil dieses Fehlermachen nicht so zum eigenen Konzept passt.
Aber warum denken Sie überhaupt, dass Sie Fehler machen? Weil du hast ja gerade gesagt, Sie sind unfassbar kompetent. Und wenn wir mal so den gesellschaftlichen, so schauen, wie gerade auf Frauen, wenn du auf LinkedIn, ich nenne sie gerne die bunten, die lauten Frauen, die da sind, da habe ich ja nicht das Gefühl, dass Frauen nicht selbstbewusst sind. Und dieser Fakt, die sind gut ausgebildet, die sind kompetent. Und ich gehe davon aus, dass das die in deine Coaching-Session kommen, dass das genauso Frauen sind, wenn die sich mit sich selbst beschäftigen, dass die gut ausgebildet sind, kompetent. Warum denken die das dann überhaupt von sich, wenn wir ja im öffentlichen Diskurs über Themen wie Imposter-Syndrom ja sprechen? Mhm. Also wo man ja auch schon so weiß, okay, ne, das habe ja nicht nur ich, das haben auch andere, deswegen raus damit.
Ja, so einfach ist es dann leider dann doch nicht, leider.
Bitte, Monika.
Ja, also das Impostor, auch wenn wir das wissen, oder viele erstaunlicherweise wissen von dem Impostor-Syndrom oder Phänomen noch gar nicht so viel. Also viele sagen auch, hoch, jetzt, krass, jetzt weiß ich endlich mal, dass das einen Namen hat. Mhm. Aber ja, ich glaube, da sind wir dann doch als Mädchen auch manchmal noch zu gut erzogen. Ich beobachte das aber mit Freude, dass es eben diese bunten und lauten Frauen eben zunehmend gibt. Das finde ich total cool. Da gibt es wirklich eine Bewegung in eine andere Richtung. Und gleichzeitig ist bei vielen eben dann doch noch reinprogrammiert, dass wir brav sein sollen und lieb und angepasst und irgendwie ja einer gewissen Erwartungsform entsprechen. Und dann ist das mit dem Impostor auch so eine Wellenbewegung, ja. Dann haben wir das mal eine Weile irgendwie gebändigt, kenne ich übrigens auch von mir. Und dann kommt irgendwie eine Steigerungsform in der Karriere, eine größere Keynote oder was auch immer. Oder neue Kundschaft, größerer Auftrag und auf einmal so, ups, da ist er wieder, der Impostor. Was soll das denn? Wieso kommt er jetzt wieder? Also, so, das ist keine Momentaufnahme, wenn wir sagen, wir haben es zwar erkannt, aber die Programmierung oder der gesellschaftliche Anspruch, der ist dann doch immer noch tiefer verwurzelt, als wir das gerne hätten. Trifft es deine Frage so in etwa?
Ja, und ich habe auch gleich eine Anschlussfrage, weil dieses, dann traue ich mich was und möchte mutig sein und ich versuche mich jetzt gerade in so eine Situation reinzudenken, dass ich denke, so, jetzt wird hier diskutiert und jetzt gleich komme ich mit meiner guten Idee und dann passieren ja so Sachen im Körper. Oh, ich merke schon, dass ich aufgeregt werde. Oh, ich glaube, ich werde rot. Ja. Oh, das ist mir unangenehm. Ich mache jetzt mit meinen Händen gar nicht coole Sachen, sondern irgendwie Sachen, von denen ich ja weiß, dass das jetzt nicht schön aussieht. Also jeder kann sich so reinversetzen in so einen Moment, wo man weiß, ich möchte jetzt die Stimme erheben, aber ich weiß auch, jetzt werde ich aber auch aufgeregt davor. Hast du da Tipps, wie gehe ich denn genau mit so einer Situation um, dass ich dann nicht leise spreche oder dass ich diese Aufgeregtheit, die in mir aufsteigt, dass ich die vielleicht auch gar nicht sehe? Oder vielleicht hast du auch ganz, ganz, ganz andere Meinung dazu.
Dass man die nicht nach außen sieht, meinst du? Oder dass
ich
spüre? Oder?
Ja, also eigentlich so ein bisschen beides. Einerseits, wie gehe ich damit um, in diese in mir aufsteigendes, kennt ja jeder, das Herz fängt ein bisschen schneller an zu klopfen. Ja. So, und gleich muss ich was sagen, das ist ja was sowieso passiert. Und dann vielleicht auch gleichzeitig noch, ja, was kann ich tun, dass ich selbstbewusst wirke, obwohl ich es ja in dem Moment nicht bin.
Ja, genau. Also tatsächlich, da greifen so die handwerklichen Griffe der Bühnenkunst. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass ich sage ganz oft zu meinen Leuten, mach das Gegenteil von dem, was dein Körper gerade will. Das ist erstmal ein bisschen abstrus, weil unser Körper sagt natürlich auch die Wahrheit. Ne? Das ist, er empfindet eine Gefahr, eine Not und dann sagt das Nervensystem natürlich Bescheid und wir reagieren entsprechend darauf. Das heißt, wenn ich Angst empfinde, will der Körper mich schützen, dann geht die Kehle auch ein Stück weit zu, dann werden die Körperbewegungen anders, dann geht der Atem in andere Atemräume, dann schlägt das Herz schneller und so weiter und so fort. Und im Grunde genommen, wo wir uns klein machen wollen, braucht es die Ausdehnung. Ich muss mich groß machen in dem Moment. Da, wo ich Schnappatmung im Körper spüre, muss ich anfangen, langsam auszuatmen, geführt und lange auszuatmen. Das heißt, wiederum das Gegenteil zu tun. Wenn meine Stimme nach oben will und ich schnell spreche, dann brauche ich das Gegenteil, nämlich die Ruhe in der Stimme, das langsame Tempo, die kurzen Sätze. Und das ist eine Kunst. Erstmal weiß man das nicht intuitiv, ne? Wir gehorchen oft unserer Emotion und unserem Körper. Und in den Momenten, wo wir solche Ängste empfinden, ist das Wort authentisch einfach total unangebracht, weil dann würde ich irgendwie wegrennen oder so. Oder Leute umhauen und schnell, also Kampf, Flucht oder Tod stellen. Ne? Das sind so die Resultate von Angst zum Beispiel oder die Handlungsweisen. Und letztlich ist es dann so, dass das einfach nicht angemessen wäre in einer Präsentationssituation oder in einem Meeting, im Vorstellungsgespräch, in einem Moment, wo ich mich selber repräsentiere oder meine Firma oder was auch immer. Und das heißt, ich muss dann Handwerkszeug haben. Und das ist dann okay wahrzunehmen innerlich, oh, das ist ganz schön aufregend, das ist ganz schön knifflig hier gerade. Und gleichzeitig weiß ich, wie ich mich selber verhalten kann, damit sich das wieder ändert. Das heißt, ich gehorche nicht der Emotion, sondern mein Körper sagt meinem Inneren, okay, ich verhalte mich so, als ob alles gut wäre. Und mein Nervensystem nimmt das peu à peu auf und beruhigt sich wieder. So, und das wäre ja ein wichtiger, sagen wir, Handlungsaspekt, dass wir in dem Moment uns nicht dem ausliefern. Das war jetzt lang.
Aber gut. Ich finde auch in so einer Situation, wir stellen uns so einen Meetingraum vor und eigentlich soll gemeinsam über eine Lösung diskutiert werden, dass ja dieses Stimme erheben auch was zu tun hat, ob andere dir Raum geben. Mhm. Das betrifft jetzt vielleicht das Feld der Empathie, das du auch erforscht. Was können denn auch andere tun, dass jede seine und ihre Stimme erhebt? Das ist jetzt nicht das Thema deines Buches, aber es fällt mir jetzt nochmal eben bei dem Thema Empathie ein, auch wahrzunehmen, wenn andere Schwierigkeiten haben, zu sprechen, was und auch das Thema Kritik, ne, da habe ich jetzt Angst, kompetent rüberzukommen, hat ja auch was damit zu tun, was habe ich für ein Umfeld und werde ich vielleicht auch ermuntert. Weiß gar nicht, ob das jetzt beim Feld der Empathie müsste es vorkommen, aber ob es auch sonst quasi in deinem Feld ist, dass man auch sagt, ja, was schafft man auch für ein Umfeld?
Ja, total. Und das ist ein Führungsthema häufig. Ich finde das wichtig oder eine unerlässliche Kompetenz für das Thema Führung, dass wir empathisch mit unserem Team zum Beispiel umgehen und dass wir das mitkriegen. Also Empathie ist ganz viel verbunden mit Mitkriegen, andere Menschen mitkriegen, Ausgewogenheit mitkriegen, dass die sich so viel Raum nehmen und so lange Redeanteile haben, dass man auch mal mitkriegt, aber da gibt's jemanden, da sind Ressourcen zu heben, die hat aber noch gar nichts gesagt heute. Und da wirklich auch ein Stück weit zu dirigieren. Gleichsam kann ich aber selber, wenn ich in dieser Situation wäre, kann ich das körpersprachlich anzeigen oder über einen Einatmer oder über eine Geste, dass ich eben mir auch ein Stück weit den Raum nehme. Ja, also es ist Geben und Nehmen natürlich, aber es ist auch meine eigene Verantwortung zu sagen, ich zeige das an. Und das verpassen viele und sagen, ich komme gar nicht zu Wort, aber sie verpassen den Moment, wo sie es anzeigen könnten. Und da ist die Vorbereitung zum Redebeitrag einfach schon wichtig. So, also es hat viele Facetten.
Was bedeutet Vorbereitung? Was sind da deine Empfehlungen?
Also körpersprachlich tatsächlich sich einmal aufzurichten und groß zu machen. Und
also nicht inhaltliche Vorbereitung, sondern Redevorbereitung.
Genau. Also eine Präsenzvorbereitung. Also da, ich gehe davon aus, da ist jemand, hat die Kompetenzen dabei, hat bestimmt gute Ideen, hängt aber irgendwie unpräsent irgendwie im Hintergrund rum, im Meeting, sag ich mal provokant, und ungespannt im Körper. Dass dann tatsächlich, dass man aktiv nachfragen muss, sag mal, du hast dich heute noch gar nicht beteiligt. So, das wäre die Aufgabe der Leitung. Und das erlebe ich auch. Habe ich gerade heute in einem Meeting erlebt. Und das fand ich total schön, dass jemand mitgeschnitten hat. Ah, da ist eine Person, die hat noch gar nicht viel beigetragen. Gibt es da noch was zu ergänzen? Das finde ich sehr wertschätzend, ne, dass man anwesende Personen wirklich auch mit einbezieht. Und die andere Seite ist halt, zeige ich es körpersprachlich an. Und die Vorbereitung fachlich, das obliegt jedem selbst, ne, wie oder jedem, jeder, wie, was bringe ich mit ein in das Thema und habe ich dann da Lust, wirklich die Stimme zu erheben? Wenn ja, zeige es körpersprachlich an, mach dich groß, hab eine, ich nenne das Hinzu-Bewegung, also der Körper richtet sich wirklich hin zu einer Person, wo ich das hinsenden will. Das sind alles so Bühnenbegriffe. Ich sende meine Stimme, ich sende mit meinem Körper meine Stimme nach vorne. Wenn du mich jetzt sehen könntest, ich mache es vor. Mhm. Also ich schwupse wirklich mit dem Körper in die Richtung von Menschen und sage, hey, hier will ich hinsenden. Und das kriegen Menschen mit. Wir sehen das ja aus dem Augenwinkel, dass sich da jemand bewegt oder jemand einatmet. Und diese Signale verpassen wir manchmal.
Ist das auch natürliche Kommunikation? Also wenn du das jetzt so schilderst und dann natürlich Bühne mit ins Spiel bringst, dann denke ich, ah, das kann ich mir dann super gut vorstellen und wie die Schauspielerinnen und Schauspieler das üben. Und gleichzeitig machen wir das wahrscheinlich im normalen Leben ja sowieso. Oder sagst du, es ist besonders wichtig, dass wir das auch mal selbst uns bewusst machen, dass man sich eben auch, also so wie du, ich fand das jetzt sehr schön, wie du es geschildert hast, stimmt, ist auch meine Verantwortung, kurz anzuzeigen, dass ich was sagen möchte. Wie sensibilisierst du dafür, dass das Leben auch ein Theaterspiel ist?
Naja, Szenen haben wir, Rollen haben wir. Also von daher,
ja, stimmt.
Ist schon ein gutes Abbild, finde ich. Und letztlich, ja, die Bühne zeigt das Leben. Und dann haben wir aber Situationen, wo uns das nicht so leicht fällt, weil es um etwas geht. Und da kommen wir wieder auf die Angst vor Ablehnung, auf die Angst vor Misserfolg, auf die Angst vor irgendwie zu versagen regelrecht. Und das ist spannend, weil wenn ich jetzt mit Freunden zusammensitze in der Kneipe und wir machen, was weiß ich, einen Spieleabend oder einfach eine Runde zusammen als Clique oder wie auch immer, dann zeige ich das ja sehr natürlich an. Und das kriegen wir auch mit. Ja, da möchte sich jemand einbringen, man fällt sich auch mal spaßeshalber ins Wort oder was auch immer. Es ist so ein buntes Miteinander. Und das passiert nicht mehr in Meetings, weil es um die Wurst geht, übertragen. Es geht um etwas, es geht um meinen Ruf, es geht um meine Kompetenz, wie werde ich wahrgenommen? Und da fängt die Angst an. Ja, das haben wir im Freundeskreis oder in der Familie viel weniger. Das sagen viele meiner Menschen, mit denen ich arbeite. Die sagen dann, ja, privat ist das irgendwie gar kein Problem. Da sage ich ganz klar, was ich will und meine Grenzen und all das. Aber sobald es im Beruf losgeht, da habe ich irgendwie Probleme. Und das ist total spannend. Also im echten Leben, ja, machen wir das automatisch. Und gleichzeitig im Job manchmal eben nicht ganz so automatisch, weil wir eben dann ganz andere Ängste entwickeln.
Vielleicht ist ja die Lösung auch eine Aussage, die du eben getroffen hast. Du hast eben gesagt, Rollen haben wir. Kann es sein, dass Frauen so eine lautere Rolle nicht zugeschrieben wird und dass das auch ein Problem ist?
Auf jeden Fall. Und gleichzeitig, wenn Frauen dann lauter sind, dann kommen so komische Sprüche wie, die ist aber bossy oder die ist aber, also wirklich hat die Hosen an oder wie. Und das ist auch Teil des Problems, dass wir natürlich dann auch unangenehme Feedbacks bekommen zum Teil. Das ist einfach noch nicht ganz eingesickert, dass das auch sein darf und dass wir nicht gleich bossy sind oder nicht gleich irgendwie, was weiß ich, wie negativ konnotiert werden müssen, bloß weil wir jetzt gerade mal den Mut fassen oder mal ein bisschen bestimmter auftreten oder was auch immer. Das ist schon interessant, dass Männer das nicht gesagt bekommen, aber Frauen schon. Also wir sind da sehr ungerecht in unserer Bewertung, übrigens auch von Frau zu Frau. Ich habe das neulich mal bei mir selber festgestellt, dass ich irgendwie eine Coach-Kollegin auf Insta gesehen habe, die ich übrigens sehr schätze, seitdem ich sie kenne. Und ich habe aber einen Auftritt von ihr gesehen und dachte, oh, die tritt aber irgendwie massiv auf. Und dann dachte ich, oh, was denke ich denn da, alter Schwede? Und dachte, wie krass. Wie krass, ich habe das ja selber mit am Start und musste mich da richtig nochmal hinterfragen, wieso ich das denke und dachte, verrückt, also diese unconscious bias machen ja vor uns Frauen selbst auch nicht halt. Und da wirklich hinzuhorchen und zu sagen, wieso schreiben wir dann Frauen so bei einem starken Auftritt sofort etwas Bestimmendes, Bossy-mäßiges und Unangenehmes zu, während wir das bei Männern nicht tun. Da sagen wir, oh, der ist aber führungsstark und präsent und kraftvoll und tolle Energie. Bei Frauen ist es irgendwie oft anders. Da ändert sich was und das finde ich gut, dass sich was ändert. Aber da sind wir immer noch oft gefangen, was ja ein bisschen Überdenken bedarf, finde ich.
Waren schon mal Frauen bei dir in deinem Coaching, weil sie zu bossy sind, weil ihnen gesagt wurde, du bist zu laut? Also ich hab das tatsächlich mal im politischen Kontext gehört, dass eine Frau so gewertet wurde, sie redet immer so laut und so buschikos. Und dann hat das natürlich auch was mit ihr gemacht. Dabei fand ich das einen starken Auftritt.
Ja. Ja, also ich habe ganz unterschiedliche Menschen und ganz unterschiedliche Anforderungen. Ich habe manchmal sehr karriereorientierte Frauen, denen dann ein bisschen vor die Füße fällt, dass sie vielleicht unempathisch rüberkommen, weil sie eben irgendwie sehr bestimmt und sehr selbst fokussiert dann sich regelrecht auch durchschlagen, was ja auch manchmal nötig ist. Es kommt auf den Kontext an. Aber da muss man ein bisschen rausfinden, so ist das jetzt ein Feedback von anderen, die sich vielleicht auf den Schlips getreten gefühlt haben, oder ist es tatsächlich so, dass die Person nicht so sehr empathisch ist und nicht mitkriegt, weil das passiert einfach ja auch Menschen, dass wir manchmal über andere latschen, das ist ganz, ganz menschlich, alle, also für uns alle. Und das muss man einfach prüfen. Ist das jetzt ein Resultat aus Unconscious Bias oder ist es wirklich etwas, woran wir arbeiten können und sollten? Und was die Stimme angeht, so ist es halt häufig so, wenn wir so einen Befehlston kriegen. Und da ist es tatsächlich handwerklich so, dass wir unterschiedlichste Töne ja kreieren können. Und das ist ja total cool. Also ich kann ja gucken, ob eine fließendere Melodie meiner Botschaft gut tut. Das ist ja überhaupt nicht verboten. Damals zu gucken, was mixe ich denn da mal rein an Sound, damit es zugänglicher wird für andere. Ne? Also wenn da Grobheit reinspielt oder also einfach so eine Monotonie, wo wir nicht so gerne hinhören. Aber auch da muss man immer prüfen, ist da jetzt was dran aus stimmlicher Sicht, wo wir optimieren, nachschärfen und gucken können, uns entwickeln können, oder ist es wirklich nur dem geschuldet, was die gesellschaftliche Erwartung ist? Und manchmal muss ich dann auch ganz klar sagen, nö, bleib mal so schön laut, das ist schon in Ordnung und wir werden uns daran gewöhnen, dass die Geschlechter ja alle kraftvoll sein dürfen und alle emotional sein dürfen und. Also diese ganzen Zuschreibungen ein Stück weit wegfallen.
Wie gehst du vor, um dann diese Stimme dann auch zu hören? Also wenn die bei dir im Coaching sind, dann ist das ja eine ganz andere Situation. Ich denke mal, eine entspanntere Situation. Wie hörst du dann, wie die in den expliziten Situationen sind?
Also manchmal erbitte ich Aufnahmen, also je nachdem, wie sehr eine Person in der Öffentlichkeit steht, weil im Coaching haben wir nicht die Realsituation. Da kann ich nur wiedergeben, was ich in dem Moment höre und wie ich die Person wahrnehme. Und das ist ja erstmal eine Momentaufnahme und natürlich auch von meiner Seite her sehr subjektiv. Jetzt habe ich einigermaßen Erfahrung mit Stimmen und kann schon beurteilen, gerade wenn vielleicht zu viel Druck herrscht. Also wenn die Stimme wirklich durch den Atemdruck zu doll gepusht wird, dann gibt es wenig Spiel für die Stimme. Und solche Sachen höre ich natürlich schon als Gewohnheit. Denn Stimme ist eine Gewohnheit. Nicht mehr und nicht weniger erstmal. Ne? Wir sind gewöhnt durch familiäre Einflüsse, durch Role Models, durch ja unsere eigene Entwicklung, wie wir die Stimme benutzen. Und da gibt es dann einfach erstmal gesundheitliche Aspekte, also Stimme ist auch ein Gesundheitsfaktor und dann eben Gewohnheiten und dann fange ich an, das aufzudröseln und mal zu erklären und dann gibt es oft den Moment, wo Leute sagen, ah ja, stimmt, ich habe mit dem Kiefer zum Beispiel Probleme, meine Artikulation ist tatsächlich etwas enger, weil ich nachts knirsche oder sowas, ja, und dann kommt man so dahinter, dass da Zusammenhänge bestehen oder es sagt jemand, ja stimmt, wenn ich 2 Tage irgendwie Meetings geleitet habe, dann werde ich heiser. Aha, dann gibt's ein physiologisches Problem oder eine Aufgabenstellung für uns zu lösen. So, und da gucke ich wirklich auf die unterschiedlichen Parameter wie Haltung, Atmung, Stimmklang selber, ne, was habe ich für einen Eindruck, ist die Tonhöhe angemessen? Gibt es einen Stimmsitz, der vielleicht optimiert werden könnte? Also wenn Leute so ganz weit hinten sprechen, ne, dann gibt es Probleme wirklich verspannungstechnisch im Rachen. Wenn die Stimme mehr nach vorne geht, ne, dann verpassen wir ein paar schöne Körperresonanzen. Also man kann ganz viel beobachten, was einfach einerseits der Gewohnheit entspricht. Und dann gibt es dann natürlich dann auch die Facetten, die eintreten in der spezifischen Situation. Und das wäre dann der Vortrag, das Meeting und so weiter und so fort. Und dann brauche ich natürlich Fallbeispiele.
Und dann die erzählen die dann. Jetzt hast du einen schönen Begriff gesagt, Gewohnheiten. Und damit kommen wir auch zu deinem Buch zurück. Da gibt es ein Kapitel, da sagst du, leise Gewohnheiten ablegen. Ja. Was sind denn leise Gewohnheiten?
Oh, da muss ich direkt nochmal spicken. Nein, leise Gewohnheiten sind vor allen Dingen Dinge, die aus diesen Gefühlen geboren sind, eben Angst oder Scham. Und da ist zum Beispiel, dass wir Konflikte vermeiden. Also das ist eine leise Gewohnheit, ne? Das ist dann wirklich im Kontakt mit anderen. Und das unterteile ich so ein Stück weit, also mit uns selbst sprechen. Wie spreche ich nach innen mit mir, das als Resultat mich leise macht? Also sprich, wie gehe ich mit mir um? Was habe ich für ein Selbstwertkonzept? Wie, ne, das Impostor-Syndrom hast du schon genannt oder Impostor-Phänomen. Und Perfektionismus zum Beispiel, Aufschieberitis. Wie gehe ich mit mir nach innen um? Ein schlechtes Gewissen zum Beispiel, das kenne ich auch wiederum sehr gut, dass ich manchmal grübel und denke, oh, hoffentlich habe ich niemandem auf die Füße getreten. Und solche Geschichten. Also das sind so innere Gewohnheiten, die uns tatsächlich leise machen und unpräsent machen, weil wir dann um uns selber kreisen. Und wenn wir mit anderen sprechen, Konflikte vermeiden, habe ich schon genannt, dann gibt es so ein wunderschönes Feld, das Nettsein. Das ist doch was recht Weibliches, dass wir irgendwie anfangen zu flöten und irgendwie sagen, ja, nee, alles in Ordnung, wir wollen nett sein, wir wollen gemocht werden. Und dadurch verbiegen wir uns manchmal und sagen nicht das, was wir eigentlich wollen, sondern wollen halt gemocht werden. Und das kann zum Problem werden. Dann Bescheidenheit und sich dauernd zu entschuldigen. Ja, das gibt Menschen, die sagen dauernd sorry. 10-mal, 20-mal am Tag höre ich das Wort sorry und denke ich, wofür denn jetzt genau? Weil es gibt oft nichts zu entschuldigen. Und dann versuche ich den Menschen beizubringen, dass sie sich lieber bedanken für die Geduld, wenn jemand vielleicht gewartet hat, einen kleinen Moment oder so. Also ja, da gibt es verschiedene Facetten nach innen und nach außen, Gewohnheiten, die uns leise machen.
Jetzt hast du auch schon schön erwähnt, nett sein und dass wir eigentlich in keine Konflikte gehen wollen. Und wir sollen aber ja auch mutig sein. Und jetzt habe ich gerade so, während du gesprochen hast, gedacht, ja, jetzt sind wir vielleicht mal mutig und dann sind wir in einen Konflikt gegangen und dann fühle ich mich schlecht. Und dann will, also, ne, dann komme ich wieder beim Nettsein raus und denke, ach, wäre ich doch nett gewesen, hätte ich es doch gar nicht angesprochen, da hätte ich jetzt ein besseres Leben, müsste ich jetzt nicht 18 Telefonate mit meinen Freundinnen führen. Also ich kann das zumindest von mir, dass ich denke, ach, da warst du vielleicht ein bisschen frech oder hättest du mal lieber nicht gesagt und eigentlich willst du doch ein guter Mensch sein. Irgendwie so. Hast du denn da auch jetzt reden wir über Speak Up and Shine und gleichzeitig, ja, dann habe ich das vielleicht mal gemacht oder, ne, und dann habe ich aber gleich das Gefühl, vielleicht ein bisschen zu viel Schein. Wir sollen doch bescheiden sein und nicht scheinen.
Ja. Da ist es wieder. Wir sollen doch.
Ist gar keine konkrete Frage, die ich an dich stelle, aber vielleicht nimmst du es auch ja, so auf. Oder kannst du es ja vielleicht auch nachvollziehen, was man manchmal so für Gefühle auch in dann hat, die einen dann, wo man dann auch nicht weiß, welchen Weg gehe ich jetzt in Zukunft. Ne? Dann wird mir zwar gesagt, hau auf den Tisch und gleichzeitig höre ich aber auch Strömungen, die sagen, nee, und empathisch und alle sollen es gut haben. Ist auch gut. Ja. Was tun, Monika? Ja.
wenn ich die Lösung hätte, du. Aber ich glaube, dass es da auch Geschlechterunterschiede gibt. Also ich habe erlebt schon oft, dass Männer sich auf der Sachebene gut angehen können und wirklich in Konflikt reinsteigen und auch ein Stück weit Risiken eingehen, wettbewerbsorientiert sind und dann abends beim Bier sitzen und man denkt so, huch, also als Frau, huch, die beiden sind ja gut miteinander, wie kann das denn sein? Und das ist einfach ein anderer Umgang tatsächlich, also mit Konflikten. Und Konflikte kann man üben in jeglicher Beziehung, in Freundschaften, in wie auch immer. Das ist die Frage, wie wie führen wir Konflikte? Und wie reparieren wir es auch anschließend? Das ist, natürlich ist es manchmal ein grummeliges Gefühl, dann zu sagen, ich bin jetzt vielleicht angeeckt oder irgendwie stimmte da was nicht in der Energie. Manchmal stimmt es auch wirklich nicht. Also da kann man auch sagen, okay, es gibt auch einfach Menschen und Situationen und Umfelder, die man gut auch verlassen kann, weil sie nicht passen, weil sie es nicht lösen lässt, weil wir zu unterschiedlich sind. Und gleichzeitig gibt es eben auch die Momente, wo man sagen kann, hey, das hat nichts mit meinem Wert zu tun als Mensch. Nur weil ich jetzt angeeckt bin, bin ich dennoch wertvoll. Und da machen wir häufig einen Fehler beim Nettsein, beim Einlenken. Es kann ein Harmoniewunsch sein, aber es kann eben auch der Wunsch nach, ich fühle mich wieder wertvoll sein. Und ich fühle mich wertlos, wenn ich in so einem Konflikt, in so einer Konfliktspannung bin, die ich nicht gut aushalte. Und da können wir, glaube ich, immer noch üben, mit uns selber besser ins Selbstmanagement zu gehen und zu sagen, hey, natürlich bin ich genauso wertvoll als Mensch, wie ich zuvor war, wie ich per se einfach erstmal bin, weil der Mensch, der Wert eines Menschen kann nicht sinnvoll gemessen werden. Das funktioniert nicht. Wir haben keine Kriterien dafür. Wir haben Geschmack und wir haben eine Art Moral, auch gesellschaftliche Normen, aber ansonsten können wir gar nicht genau sagen, ne, wir mögen jemanden, weil er unserem Geschmack entspricht, unseren Werten entspricht. Und das ist spannend, sich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, ich trete für meine Werte ein und die geben mir eine gute Leitplanke. Ich trete für meine Werte ein, an die glaube ich und die will ich auch vertreten und für die lohnt es sich auch in Konflikt zu gehen. Und wenn ich das für mich klar habe, und dann geht es nicht mehr um meinen Wert und dann muss ich mich hinterher auch nicht grämen. Aber das ist jetzt die reine Theorie erstmal. Das muss man üben. Und Konfliktfähigkeit ist wie ein Muskel, den man immer wieder und wieder trainieren muss und immer wieder sich managen muss und die Angst in den Griff kriegen muss und sagen, hey, es hat gar nichts mit meinem Wert zu tun. Ich vertrete mich und meine Werte gerade.
Ich würde gerne noch auf die beiden Facetten in deinem Titel eingehen. Speak up and shine. Eine Hälfte ist Speak Up. Warum, du hast es schon so ein bisschen angerissen, warum müssen Frauen mehr öffentlich sprechen, ihre Meinung kundtun? Da rede ich noch gar nicht von Konflikt. Warum, was hast du da beobachtet? Was geht uns verloren?
Na, uns geht die Hälfte der Bevölkerung verloren, jetzt mal platt gesagt. Also der weibliche Blick auf die Dinge. Was mich schon immer sehr angesprochen hat, ist das Konzept von Mixed Leadership. Ich meine, es hat ja einen Grund, dass wir hier so miteinander leben auf diesem Planeten und dass sozusagen jetzt mal unabhängig vom biologischen Geschlecht weibliche und männliche Energie irgendwie eine coole Kombo sind auf diesem Planeten. Das hat einfach einen Sinn und Zweck, dass wir irgendwie miteinander uns ergänzen und in Kontakt treten und all diese Dinge tun. Und unsere Gesellschaft ist halt dann schon in den allermeisten Kulturen im Patriarchat gelandet. Es gibt ganz wenige Kulturen, wo ein Matriarchat stattfindet. Also, und das finde ich total faszinierend. Es gibt darüber nicht viel, aber immerhin ein bisschen Material, auch Dokumentationen und wie das dann da gesteuert wird. Und der weibliche Blick auf die Dinge ist einfach anders. Und der fehlt halt häufig mal. Und ich frage mich das im politischen Kontext doch auch häufig, wie wäre denn ein weiblicher Konflikt, ein weiblicher Blick auf Konflikte? Wie wäre denn ein weiblicher Blick auf bestimmte Lösungen? Und das fehlt mir zu oft, um es zu komplettieren. Nicht um das eine besser zu finden als das andere, sondern zu sagen, hey, wir haben beide Möglichkeiten, drauf zu gucken und miteinander drauf zu gucken. Und im Auftreten können wir auch beides verkörpern, also kraftvoll und emotional. Und ich glaube, dass da uns was verloren geht. Und das fängt an in der Politik sichtbar und dann geht's in die Führungsetagen, in die Vorstände, in die Führungspositionen generell gesprochen, in bestimmten Branchen. Und also so, es gibt ganz viele Momente, wo der weibliche Blick auf die Dinge fehlt.
Und die zweite Hälfte des Titels Schein. Was ist für dich... Wann, ich übersetze jetzt mal mit Strahlen, ich weiß nicht, wie du es auch siehst, wann strahlt für dich eine Frau? Wir beziehen es mal auf die Frau.
Wenn wir verbunden sind mit unseren Werten und wenn wir wirklich für das einstehen, woran wir zutiefst glauben und nicht das sagen, was wir glauben, sagen zu müssen, um beliebt zu bleiben, sondern wirklich, wenn wir ins Strahlen kommen und unsere Lebenskraft anzapfen können, dann fängt das Strahlen und das Ausstrahlen wirklich an. Und es ist toll zu sehen, wenn Menschen auf einmal so den Korken ziehen und dann merkt man richtig, wie es aufgeht und wie dann eine Ausstrahlung zustande kommt, Begeisterung rüberkommt, Enthusiasmus rüberkommt, weil jemand wirklich sich vertritt und die eigenen Ziele auch weitertreiben will. Und ich finde es großartig, egal bei wem, ja, dass, wenn das passiert und Menschen wirklich in ihrer Kraft, in ihrem Flow sind. Und ich glaube, da können wir uns noch den einen oder anderen Korken quasi ziehen und mehr ins Strahlen und ins Sprudeln kommen.
Wie siehst du das aber, wenn man jetzt mal Bühnen, du als Speakerin siehst du ja auch viele Auftritte von anderen. Da haben wir aber generell, Achtung, Suggestivfrage, da haben wir aber generell noch alle zu wachsen, dass die Menschen scheinen, also ich weiß nicht, ob du vielleicht auch mit Beispielen arbeiten magst, wo du sagst, oh, das ist wirklich eine tolle Präsenz, weil es ist ja ein sehr hoher Anspruch, den du da eben verkündet hast, ne? Dass ich so in mir selbst bin, selbstwirksam, dass ich weiß, wofür ich stehe. Das ist absolut. Ja sehr viel Persönlichkeitsarbeit.
Ja.
Weiß gar nicht, kann ich das mit 20 haben?
Hui, das ist eine gute Frage. Also ich beobachte das in der Generation meiner Tochter, dass da schon viel mehr passiert an Selbstverständnis, an sich selbst vertreten, an kraftvoll auftreten, an ja viel Miteinander. Das finde ich total faszinierend. Und ja, die Persönlichkeitsentwicklung ist ein wichtiger Teil dabei. Natürlich kann ich mit 20 nicht die Erfahrungen und meine Werte so klar haben, wie ich das jetzt mit 50 kann. Ja, das ist natürlich eine Reise durchs Leben und werde immer stärker und immer klarer. Und es fängt aber natürlich dann bei der Erziehung der Kinder an. Also wie viel Raum gebe ich denn dem Mädchen und wie viel Raum gebe ich dem Jungen und wie viele Entwicklungsmöglichkeiten gebe ich überhaupt allen Kindern? Wohin dürfen die gucken? Was dürfen die erleben? Was dürfen sie machen? Und da auch nochmal wegzukommen von diesen althergebrachten Urteilen über die Geschlechter, sondern wirklich ja fördern, zuhören, mitkriegen. Und ich glaube, da ist einfach schon wirklich viel im Gange für die nächste Generation und die nächsten Generationen. Insofern verändert sich was und das finde ich toll. Und das Ziel hochgesteckt, ja, also man darf ja idealistisch sein und ich finde es toll, wenn es gelingt und wenn man das so rauskitzelt, wofür Menschen brennen. Und ich glaube, ja, wenn wir uns entschließen, uns auf den Weg zu machen, dann kann das gelingen. Wir sind ja nicht festgefahren auf der Art und Weise, wie wir so ticken und wie wir sind. Und natürlich, um auf deine Frage zurückzukommen, betrifft es viele, ne, was das Thema Performance angeht und unsere ganze Kultur. Ja, wir sind in Deutschland anders drauf auf Bühnen als zum Beispiel US-Amerikaner. Das ist ganz anders. Und insofern, ja, gibt immer wieder Neues zu lernen und zu entdecken.
Und damit kommen wir auch quasi auf deinen Ursprung zurück, auf Stimme. Du nennst es ja, ja auch Vocal Empowerment, Vocal Power. Was ist da noch wichtig mitzunehmen für unsere Hörerinnen und Hörer? Was ist dir da wichtig, bezüglich Stimme noch zu sagen?
Ja, Stimme fängt nicht bei den Stimmlippen an, sondern ist ein Resultat und Stimme kommt von innen. Und Stimme ist auch eine Entscheidung. Also das heißt, ich brauche eine Klarheit darüber, wer ich bin, woran ich glaube. Ich brauche eine Klarheit darüber, wie ich mich selbst behandle, wie ich mich wertvoll finde, wie ich mich wertvoll finde, die Stimme zu erheben. Und deswegen ist es so cool, wirklich auf mich als ganze Person zu schauen und nicht nur auf die Stimmlippenschwingung, sage ich mal, sondern wirklich zu gucken, hey, wie klingt das in mir? Und das klingt nach außen. Und diese Entwicklung, die ist wirklich eine große, große Freude.
Sehr gut. Jetzt ist das Buch ja schon eine Weile auf dem Markt. Hast du Rückmeldungen schon bekommen? Manchmal ist das ja ganz spannend, dann arbeitet man schon ganz viel daran und dann gibt es die ersten Stimmen zurück. Was sagen die Menschen, was ihnen das Buch gegeben hat?
Ah, also eine Bekannte, eine Kundin, die auch selber Geschäftsführung war, die sagte oder schrieb es auch, es ist ein Gamechanger für sie gewesen, nach innen zu schauen, was mich mega berührt hat. Ich habe eine Kundin, die hat mir eine E-Mail geschrieben und meinte, sie hätte sich an so vielen Stellen selber wiedererkannt Und also diese Stimmen gibt es auf jeden Fall. Und eine Kundin, die schrieb, es ist so ermutigend, dass wir uns empowern können, selber, auch über die Stimme und über unser Auftreten. Und deswegen, ich bin froh und dankbar, dass diese Stimmen da sind. Denn wenn man so im eigenen Saft schmort und die eigene Methodik so aufschreibt über eine lange Zeit, dann ist es auch manchmal, wird es schwer zu greifen. Und deswegen bin ich dankbar für diese Stimmen und für diese Erfahrungswerte. Und ja, ich bin happy und stolz darauf, dass es da ist. Und jetzt hoffe ich, dass ganz viele das nutzen und damit arbeiten mit ihren inneren und äußeren Stimmen.
Da kannst du auch sehr stolz drauf sein. Und das ist wirklich, geht, es ist tief recherchiert auch. Hätte ich auch gar nicht erwartet, dass gerade am Beginn es noch so viel um Frauen in der Gesellschaft geht. Letzte Frage, die ich immer allen stelle. Wie bekommen wir denn mehr Frauen auf den Bühnen?
Das ist eine super Frage. Ich glaube, es braucht Mut von uns Frauen und dann brauchen wir Offenheit und Aufmerksamkeit von den männlichen Kollegen und Kolleginnen. Aber so beides geht Hand in Hand, glaube ich. Und ich erlebe das sehr viel, dass viel genetzwerkt wird auf der männlichen Seite, dass sich da viel empfohlen wird. Deswegen hier der Wunsch an die männlichen Kollegen, bitte empfehlt doch auch mal eine Frau auf die nächste Konferenz, auf die nächsten Bühnen. Es ist so schade, wenn wir Line-Ups sehen, wo ausschließlich Männer gelistet sind und man denkt, oh, naja, da geht aber noch mehr Diversität, also in jegliche Richtung gedacht. So, also selber Stimme erheben, sich selber einmal mehr bewerben, auch wenn die innere Stimme zaudert. Das geht an die Frauen und auch alle anderen. Also wir reden ja auch heutzutage nicht nur über Frauen und Männer, das will ich nochmal mit reinnehmen, sondern natürlich auch alle non-binären Menschen und also so, ne, was es alles im Spektrum so gibt. Also Menschen, die sagen, okay, ich möchte gehört werden, ich möchte gesehen werden, ich möchte Empathie erzeugen. Das ist super, wenn wir uns aufmachen und uns einmal mehr bewerben.
Und wenn ich dazu Empowerment brauche, dann ist dein Buch wirklich ein ganz, ganz toller Ratgeber und dieses Gespräch hier natürlich auch. Ich nehme mit, also natürlich ganz viel, aber ich notiere mir ja immer auch so ein bisschen, während du sprichst, ich fand das ganz toll mit dem Körper austricksen, dass man so sagt, ne, obwohl, wie reagiert er natürlich und dass ich ihn quasi beherrsche und austrickse. Und ich fand auch ganz schön, bei Speak Up and Shine denkt man ja gar nicht so sehr zuerst an Empathie, aber dass das auch eine Rolle gespielt hat, wie sind wir, dass es uns dahin getragen hat quasi, dass es ja auch ein Miteinander ist. Also dass es nicht nur um das Ich geht, sondern wie wir miteinander umgehen und was das dann wiederum dann damit macht, dass alle, wie sie da sind, ihre Stimme erheben und gehört werden.
Genau. Toll. Ja, ums Echtsein geht es letztlich, sich echt zu vertreten.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das Buch. Das packen wir natürlich auch in die Shownotes, sodass das alle gerne dann lesen können, wenn sie mögen. Dankeschön, Monika Hein.
Ja, danke dir für das schöne Gespräch.
Und ich hoffe, euch hat es auch viel Spaß gemacht. Ihr habt viel mitgenommen. Interessiert uns natürlich sehr. Was war denn die Facette im Gespräch, die euch berührt hat? Dann schreibt uns gerne. Empfehlt auch die Folge weiter euren Freunden. Teilt sie. Und wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und das muss eine große Bewegung werden, bei der sich Frauen gegenseitig unterstützen, dann abonniert den Podcast, gebt der Episode hier eine tolle Bewertung, schreibt uns gerne Kommentare auf LinkedIn, auf Insta. Und wenn ihr noch ein anderes tolles Female Role Model kennt, dann her mit dem Namen. Wir wollen von ihr lernen. Ladies, let's get loud. Tschüss.
Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.